Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Ah.
Hello, sir.
Ja?
You know what's happened, sir?
No, I have no idea.
I find these two girls smoking in the toilet, sir.
Was? Diese beiden Gören rauchend in der Toilette? Was fällt euch ein? Also, das können wir nicht belegen, Herr Kollege, oder? Was macht man denn mit denen? Wie ist die übliche Strafe für Rauchen auf den Toiletten?
You should speak to me in English.
Ah, yeah, sorry. What is normally the, you know, what you're doing when you...
Okay, sir. I show you, sir.
Yeah?
This way, sir.
Ah, I understand. Hose auf!
Yes, sir.
Hose auf!
Yes, sir!
Yes, sir! Oh Gott. Oh,
schön, wenn man zwischendurch vergisst, dass sein Drehpartner nur Englisch spricht, ne?
Yeah, you should speak to me with English, sir. Oh ja, genau.
Vor allem, wenn du dir den Ausschnitt anguckst, siehst du auch noch, dass er den die ganze Zeit anguckt und kein Wort versteht. Oh, was? God. Diese beiden Gören? Und welcher, nur von der Akustik her, welcher Darsteller war
Conny
es?
Conny Ducks.
Natürlich.
Oh, scheiße. Ich kann Conny Ducks an seiner Stimme erkennen. Und weißt du, was wirklich schlimm ist? Der stand beim Supermarkt in Osnabrück vor mir. Der Typ kommt in Osnabrück, da habe ich studiert, und der stand vor mir. Und das ist so richtig eklig. Und dir vorstellst, er steht vor dir und hat irgendwie eine Salatgurke in der Hand. Und du weißt halt, wie dieser Typ am Bumsen ist. Weißt du, das ist einfach... Das war so skurril, weil das so eine ganz seltsame Zwischenebene der Prominenz ist, so weißt du. Man, eigentlich kann man ihn nicht als prominent bezeichnen, man hat aber von ihm schon mehr gesehen als von jedem anderen Prominenten, den man kennt.
Er hat es zu einer gewissen Berühmtheit geschafft, ne?
Ich glaube, also, der Typ erlebt das so oft, dass, weißt du, so irgendwie Leute unserer Generation in dem Bus so wissend zunicken, weißt du?
Ja, also, ich kenne
für
sie.
Unter euch, die ihn nicht kennen, doch, ihr kennt ihn. Ihr auf jeden Fall. Ihr glaubt jetzt, ihr kennt ihn nicht, aber wenn ihr ein Foto, ich habe jetzt ja auch gerade nur den Ausschnitt gehört, den du gespielt hast, und trotzdem erkenne ich ihn halt schon an der Stimme. Man muss allerdings auch sagen, dass der erstens eine wiedererkennbare Stimme hat.
Ja,
und dass der zumindest zu den Zeiten, wo ich Pornografie noch sehr vermehrt konsumiert habe, also in der Hartphase zwischen 14 und 18, da war der halt der heiße Scheiß. Also Conny Ducks war eigentlich überall. Den gibt's, glaube ich, sogar heute noch. Und also als in dieser Berufsebene, in der er sich befindet.
Ich weiß gar nicht, ob der noch Pornos dreht.
Ich glaube, der dreht immer noch Pornos.
Meinst du?
Reini, ich will es auch gar nicht googeln, weil mittlerweile ist er irgendwie Mitte 50 und ich will einfach nicht diese alte Möhre sehen. Nein, mach das nicht.
Das Wikipedia-Foto von ihm ist ja großartig.
Ich will es gar nicht wissen. Ist auch egal. Einer meiner absoluten Lieblings-Conny Ducks-Dialoge. Die müssen wir mal einspielen, Reini. Warum haben wir noch nie eingespielt?
Weiß ich
ist
nicht.
Conny Ducks steht dort mit mit so einem Eishütchen, also in, was heißt Eishütchen? Er steht in so einem Eiswagen, kennst du ja, die früher so rumgefahren sind mit der Glocke, ne?
Ja.
Und mit der Glocke, nicht Glocke. Und dann kommt zwei Uschis an, natürlich im Bikini und so, und er erzählt irgendwie einen und sie sagt, ja, was habt denn ihr für ein Eis? Und er so, ja, wir haben ich kann die Stimme überhaupt nicht imitieren, aber wir haben Vanille, wir haben Waldmeister und wir haben Anale Grande.
Anale Grande?
Oh, ich versuche seit 10 Jahren das Ding jedes Mal, wenn ich beim Eismann zu bestellen, aber keiner lacht. Ist, ey, ohne Scheiß, wir haben Vanille, wir haben Waldmeister und wir haben Anale Grande. Das ist einer der bezeichnenden Dialoge meiner Jugend gewesen, Reini.
Das lässt tief blicken. Das ist
und soll ich dir noch eine Geschichte zu Conny Ducks erzählen, die
bitte.
Echt eklig ist? Otto, gehst du bitte mit dieser vollgelaberten Socke in dein Körbchen?
Conny Ducks ist übrigens laut Wikipedia zurzeit einer der europaweit am häufigsten gebuchten Darsteller für Erotik- und Pornofilme.
Immer noch?
Immer noch anscheinend.
Oh mein Gott. Meine Frau ist ja Grafikerin, ne?
Ja.
Da kommen wir ja gleich nochmal zu, weil die baut ja gerade auch was für uns. Aber meine Frau ist Grafikerin und kann das ziemlich gut und hat früher in einer Agentur gearbeitet, als ich in Osnabrück studiert habe. Und diese Agentur hat Conny Ducks
einen seiner WM-Songs aufgenommen. Yogi, wir wissen, dass du Strapse trägst, war, glaube ich, der Titel. Also nicht, er hat den nicht aufgenommen, sondern diese Agentur musste das Cover für diese Scheiße gestalten. Und dann ist, Otto, du musst zumindest von dem Kabel runtergehen, mit dem wir senden. Jedenfalls, du bist noch da, Reini?
Ich bin noch da, ja.
Sehr gut.
Ja.
Hat Conny Dax halt dieses Cover von, ich glaube sogar meiner Frau, designt bekommen und hat dann dem Chef der Agentur als Dankeschön ein Rondell geschenkt. Also so eine Art Holzkreis mit Gummirasen bezogen, also so Kunstrasen bezogen, auf dem Conny Dax einen Fickfilm gedreht hat. Und das hing dort inklusive Wichsflecken und anderer Flecken an der Wand.
Schön.
Meine Frau hat dann irgendwann gekündigt, weil sie echt zu doof war, nicht nur deswegen. Aber kannst du dir das vorstellen, jeden Tag auch so einen grünen Fickkreis von Conny Dax gucken zu müssen? Wie bitter und wie erniedrigend ist das denn?
Das ist hart.
Ich weiß auch nicht, wie weit. Ja, willkommen, meine Lieben. Die Alliteration am Arsch 46, die wir eher unüblich begonnen haben.
Wo du es gerade sagst, oder gerade gesagt hast, Conny Dax macht auch Musik, ne?
Ja,
ja,
was spielt er denn?
Ich glaube, es war Schlagerartiges. Ich würde es
ja, habe ich ja gesagt, das war eine CD, die er wirklich aufgenommen hat. Yogi, wir wissen, dass du Strapse trägst.
Ja, das Lied, was ich hier gerade bei YouTube sehe, heißt Conny Dax, warum liegt hier Stroh?
Finde ich eigentlich ganz gut, das klingt nach Zukunft.
Ich springe einfach mal irgendwo in die Mitte rein, mal gucken.
Gott.
Lauter, ich kann es nicht hören, Reini.
Das kann, nee, das will ich nicht. Das will ich nicht. Das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Das,
Wie, aber ich, du hast mir überhaupt nicht, ich will doch den Refrain hören, Reini.
Ja, das musst du dir mal selber anhören. Das kann ich dir nicht antun. Damit du das über mein Mikrofon gerade hörst, müsste ich das, warte mal, ich könnte das an meinem Handy.
Und es kommt mir langsam vor, als singen sie im Chor.
Ja.
Und dann?
Ich weiß, jetzt stelle ich mir die Frage, will ich mit meinem Spotify-Account Conny Dax?
Den gibt's doch nicht bei Spotify, Reini.
Na, bist du sicher?
Wie geil wäre das, die Picks deiner Woche, weißt du?
Bei Conny.
Ehrlich? Ja. Wirklich? Wirklich?
Ja, warte mal. Ich spring mal in die Mitte und volle Lautstärke. Schlimm, oder?
Ich finde es total geil. Hätte ich gewusst, dass er das macht, hätte ich den doch zu deiner Hochzeit gebucht. Wie geil wäre das gewesen? Weißt du, ihr sitzt da, ich halte die Trauung, erzähl ein.
Und auf plötzlich kommt Conny Dax um die Ecke.
Kommt Conny Dax um die Ecke und sagt, warum lügt ihr Stroh? Wie geil wäre das gewesen, Reini?
Oh Gott.
Wann hast du deinen 40. in 2 Jahren, ne? Alter, ey. Dafür tue ich die Kohle raus. So teuer kann das nicht sein.
Es sind mehr als 2 Jahre.
Vielleicht singt das auch nackt. In der Erektion. Er spielt mit der Erektion Keyboard, während er dieses Lied für dich singt.
Ja, boah, also Reini, vom musikalischen her wird das hinhauen, ne? Also da brauchst du nicht viel mehr.
Es ist ja so eine seltsame Entwicklung, dass diese ganzen Porno-Ulos und so, es gibt ja auch diese Mia Julia, die war irgendwann auch mal Pornodarstellerin, dass die alle so in diese Schlagerszene reindrängen. Und dann
ja,
da
sag mal so, das ist, also generell, das ist ja die, also so Ballermann-Hits ist ja so die einfachste Musik, die man machen kann, oder? Also da kannst du ja
wenn du richtig gut da drin bist. Ich habe mal erfahren, was Oli P. oder was ein Jürgen Drews dabei einstreicht.
Ja
also,
klar, du verdienst dich damit doof, ne? Breite Masse und so, aber vom Musikalischen her tut das richtig weh, finde ich. Also da sind wir wieder bei der Frage, ne, hören die Leute diesen Scheiß selber? So wie bei der Volksmusik.
Nein, nee, die hören es nicht. Also zumindest von Micky Krause weiß ich, dass das eigentlich ein sehr gebildeter, kluger Typ ist. So. Und dass der Familienvater trinkt keinen Alkohol und so. Und dass das halt echt eine Rolle ist, in die der reinschlüpft. So. Und das haut er dann raus.
Also Conny Dax ist bestimmt auch so eine Rolle,
Video
die da reinschlüpft.
Hast du? Rolle,
ja,
nicht
ja.
Olle, Reinhard. Ja. Jedenfalls, ich habe hast du dieses Video von Micky Krause gesehen, wie der beworfen wird mit einem vollen Bierglas?
Nee.
Musst du mal googeln. Das war, habe ich vor ein paar Monaten habe ich das irgendwo gesehen. Mickey Krause singt irgendeinen Scheiß, ne? Hier Oberbayern, Bierwirt, irgend so ein Kack, würde ich niemals reingehen. Und die Leute stehen davor, bestimmt 1000 Leute mit Securities und allem drum dran. Auf einmal fliegt aus der Menge ein riesiger, so ein 1,5 Liter Bierkrug auf die Bühne, an ihm vorbei. Der duckt sich noch nicht mal, sondern er weicht wirklich wie so ein Ninja aus. Also wirklich so mega easy, so als würde er den kommen sehen. So Neo-mäßig, weißt du, und weicht diesen Bierkrug aus. Der Bierkrug fliegt an ihm vorbei. Mickey Krause wirklich singt weiter, komplett, ohne Playback. Singt weiter diesen beschissenen Song. Ich weiß nicht, was war. Ich glaube, Schatzi, ich will ein Foto von dir oder sowas. Singt weiter, geht von der Bühne, singt die ganze Zeit, läuft durch das komplette Publikum mit einem Security, zeigt auf diesen Typen, der dieses Bierglas geworfen hat. Der Security haut dem Typen einen in die Fresse und zieht ihn vor die Tür, während Mickey Krause seelenruhig durch die Menge wieder auf die Bühne geht und weiter singt.
Ja,
das fand ich zumindest aus der Professionalität her echt, echt beeindruckend, Reinhard.
Ich sehe es gerade nur mal um die Klientel dieser Musik zu beschreiben. Ne? Der Punkt, wo man dieses Video findet, ist Bild Mallorca. der Account Bild Mallorca auf Facebook, als Facebook-Video.
Den habe ich immer fett geedit, da bin ich immer am Start.
Ja, aber es ist tatsächlich, ne, er singt in Seelenruhe weiter, geht von der Bühne, geht ins Publikum, zeigt drauf, der Security holt den raus und er macht einfach weiter.
Ist, aber krass. Dass er noch nicht mal absetzt, so, weißt du? Ja. Also wenn jemand bei mir, bei meiner Show auf der Bühne, also so ein 1,5 Liter Bierglas auf mich werfen würde, würde das zumindest zu einem kurzen Moment des Sekunde mal führen. Aber bei dem Typen finde ich es krass. Also ich finde es krass, wie er es durchzieht. Professionell.
Ja, auf jeden Fall.
Schatzi, schick mir ein Foto. Schatzi, schick mir ein Foto. Ich bin da, also ich bin bei sowas echt raus, Reini. Also
ja, das geht nicht, das geht nicht
auf Pegel. Das sagen Leute, es gibt ja Leute, die sagen, ich besauf mich und dann gehe ich da drauf ab. Ja. Ich glaube, ich könnte mir Heroin in den Augapfel prügeln. Wirklich, in beide gleichzeitig. Und es würde nicht dazu führen, dass ich an dieser Musik auch nur das geringste bisschen Freude empfinden würde. Es ist wirklich für mich Folter vor dem Herrn.
Also ich finde Schlager generell immer schlimm, weil es immer dieses
Hintergrund ist. Es gibt so ganz wenige, so ganz kleine, wie so Sprenkler in einem Haufen Scheiße. Weißt du, wenn ein Haufen Scheiße zwischendurch so einen kleinen Sprenkler weiße Schokolade hat, das gibt es. Es gibt zum Beispiel so Sachen wie Marmor, Stein und Eisen bricht. Das ist Müll, darüber müssen wir nicht reden, das ist Kackmusik. Aber wenn Marmor, Stein und Eisen bricht führt, aus irgendeinem Grund führt das bei mir zum Beispiel dazu, dass ich wirklich so mitwippe. Ich so, Marmor, Stein und Eisenbricht. Finde ich irgendwie geil. Weil das auch so, das ist ja nicht Schlager. Es ist Schlager, aber es ist halt so Retro-Schlager. Es ist 40 Jahre alt.
Ja, wenn irgendwas in den Bereich Evergreen so langsam
reinrutscht. Evergreen, genau. Ne? Es geht in den Bereich Evergreen so. Ne? Ja. Auch Udo Jürgens Lieder sind oft Schlager gewesen. Griechischer Wein.
Ja,
kann ich mich
okay,
beömmeln drüber. Griechischer Wein.
Aber das ist aber auch noch anders. Also die sind auch noch anders als die typischen Schlager, die ich meine, die so für Malle produziert sind. Also dieses, irgendwie Pillemann saufen.
Hast du mitgekriegt, was ich mir auf deiner Hochzeit gewünscht habe, wo dann auf einmal die Tanzfläche voll wurde und ich als Dance Master in der Mitte abgegangen bin?
Meinst du, wo ich dieses Video von dir gesehen habe, wo du so rumgewackelt hast?
Hör mal zu, Tanzschwein, Reinhard Remford.
Ich habe getanzt.
Rumgewackelt? Ich habe Sirtaki getanzt. Hast du das gesehen? Warst du da?
Nein, ich habe das Video gesehen.
Es gibt ein Video davon?
Es gab doch ein Video, wo du getanzt hast. War das das?
Yep. Sirtaki.
Was weiß ich, was Sirtaki ist?
Das kennst du doch. Du kennst doch Sirtaki, den griechischen Volkstanz. Ursprünglich aus Alexis Sorbas mit Anthony Quinn. Wann? 1900, ich glaube 56, Reinhard. Du weißt gar nicht, wovon ich rede.
Du schockierst mich mit Fakten, die mich nicht interessieren.
Du blöder Pizza, du kennst doch Sirtaki, Reinhard.
Weiß nicht, ich glaube nicht.
Was ist in deinem Leben nicht cool? Ey?
Ich kenne Gyros, aber...
Okay, Reinhard, Sirtaki, so hier.
Doch, das habe ich schon mal gehört.
Aber das ist Sirtaki aus Sorbas, der Grieche.
Okay.
Was übrigens besonders lustig ist, ist, dass Anthony Quinn, der ihn damals gespielt hat, glaube ich, Mexikaner war.
Mhm.
Aber du kennst Anthony Quinn, oder?
Sollen wir mal ein anderes Thema nehmen?
Anthony Quinn? Ernsthaft?
Warum kennst du diese ganzen scheiß Schauspieler?
Scheiß Schauspieler? Anthony Quinn? Anthony Quinn? Anthony Quinn, Reinhard, das ist nun wirklich, das ist kein scheiß Schauspieler. Anthony Quinn ist eine Legende gewesen. Er hat in den 50er, 60er Jahren so ziemlich jeden Ausländer gespielt, den es im amerikanischen Kino gab. Und er hat immer Griechen und Italiener gespielt, obwohl er eigentlich selber Mexikaner war. Und
ich kenne Freddy Quinn, aber...
Ich glaube, der kam sogar aus Chihuahua ursprünglich, habe ich mal gelesen. Weil, fand ich so lustig, weil Chihuahua ja ne, der Hund auch nach dem Ort benannt ist. Aha. Der kam... Anthony Quinn, wen hast du gerade gesagt? Freddy Quinn. Junge, komm bald wieder nach Hause.
Ja, genau.
Reinhard, aber google mal Anthony Quinn, du kennst den. Du beschissener Banause kennst den zumindest, weil er in dieser bekackten Real-Life-Serie mit Herkules, Kevin Sorbo aus den 90er, es gab doch Herkules und Xena, das kennst
ja,
du.
Ja, ja, ja.
Da hat Anthony Quinn Zeus gespielt. Da war seine das Karriere war, aber schon.
Ich wollte gerade sagen, das war aber dann ein Hochpunkt seiner Karriere.
Es ist entwürdigend. Andy Quinn zeichnet sich unter anderem nicht
nur... Moment, entwürdigend. Man muss ja sagen, als Kind hat man das echt gerne geguckt.
Nein. Ich hab das nie gerne. Doch, ich habe gern Xena geguckt. Aber
ja, genau.
Anthony Quinn,
wegen den Kampfszenen.
Anthony Quinn, musst du mir mal geben, hat sich mit 85 noch einen nachgelegt. Ich glaube, er hatte 8, 9, 10 Kinder und hat dann mit 85 noch mit seiner Sekretärin einen nachgeschoben. Opa hat nochmal die alte Pökelspritze ausgepackt und hat nochmal die letzten drei Spermien, die überhaupt noch am Sataki tanzen waren, was sie da so hinten drin so dem, 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 dem. Die hat er dann nochmal abgefeuert. Was natürlich schön ist, aber auch ein bisschen traurig, weil ich glaube, die Tochter hat ihn im Bewusstsein nie wirklich erlebt. Ist so einer der Fälle von ältester Vaterschaft, die ich kenne. Ah. Wir haben ja also einige. Ne? Horst Seehofer hat einen abgeschossen mit, weiß ich nicht, 60. Kannst du dir vorstellen, mit Horst Seehofer zu bumsen?
Nein.
Wie Horst Seehofer noch so einen süßen Senfrest in seinem Mundwinkel hat. Ja. Was mit so einer Maß in der Hand und so einem
für
traurigen Fester. Hast du das gerade selber gesagt? Was?
Ja.
Das klang überhaupt nicht nach dir, Reini.
Ach.
Für Deutschland.
Oh,
wie der Führer. Hier, und Fritz Wepper, den kennst du wieder nicht wahrscheinlich. Also, der hat auch nochmal einen nachgelegt. Ich finde, ehrlich gesagt, es sollte bei Männern genauso wie bei Frauen eine natürliche Grenze geben. Weil es auch entwürdigend wird. Man muss mit 70 nicht noch einen nachschießen. Das ist einfach Quatsch.
Wenn du so alt nochmal Vater oder so wirst, ist das Hauptproblem, glaube ich, eher tatsächlich, dass du deine Kinder, dass deine Kinder sehr früh ohne Eltern dann sind, ne, biologisch, zwangsläufig.
Nicht ohne Eltern, ohne Vater, Reinhard, ohne Vater. Die Mutter ist auf keinen Fall 71 gewesen. Obwohl selbst das habe ich letztens gelesen, in Israel gab es eine Frau, die hat mit, glaube ich, 72, 73 oder noch älter, warte mal, älteste Mutter, muss ich mal schnell googeln. Da finde ich dann schon, der Arzt, der das gemacht hat, gehört eigentlich erst in die Klapse und dann ins Gefängnis.
Eltern waren ja schon alt. Ne? Also ich habe meine Eltern ja, also ich kenne zum Beispiel meine Mutter nur mit grauen Haaren. Die hat aber zugegebenerweise auch sehr früh sehr graue Haare bekommen. Aber ich kannte meine Mutter nur mit weißen beziehungsweise grauen Haaren. Ich muss mal zurückrechnen, wie alt meine Mutti war. Die war auch so Ende 30, Anfang 40, irgendwie so grob. Ende 30.
Also angeblich gibt es in Indien eine 80-jährige Mutter, aber die bestätigte, also sagen wir mal Wissenschaft bestätigt ist, Maria del Carmen Busada del Lara, die mit 66 Jahren Zwillinge per In-vitro-Fertilisation bekommen hat. Wie kann man so eine Scheiße machen? Warum macht man das?
66 ist schon hart. Aber wobei, also ne, es gibt ja auch Leute, die mit 66 noch topfit sind.
Ja, topfit, darum geht's nicht. Aber wenn der Junge oder wenn das Kind volljährig ist, ist die Mutter 85 Jahre alt. Warum?
Ja, das ist doof. Das stimmt.
Und es ist auch einfach, also ich gönne jedem seinen Kinderwunsch, aber in Gottes Namen, so, ne, dann eben nicht.
In
also,
Gottes Namen, jetzt holst du die Religionsschiene raus.
Nein, aber wenn es nicht geklappt hat und auch mit künstlicher Befruchtung nicht geklappt hat und ich verstehe, dass es schlimm ist, dann kein Kind zu bekommen, dann sollte man adoptieren oder es nicht tun. ich finde insgesamt, da begebe ich mich jetzt auf dünnes Eis, weil ich auch einige Leute kenne, die sich jetzt, glaube ich, 7 oder 8 oder 9 Mal schon haben befruchten lassen. Es hat nicht funktioniert. Und ich, also aus meinem erweiterten Bekanntenkreis. Und ich sitze dann immer da, wenn die das erzählen und denke so, Leute, ey, also ja, alles Verständnis der Welt, dass Kinder zu bekommen ein wichtiger, elementarer Teil des Lebens für viele Menschen ist, dass viele sich nicht vorstellen können, nicht die eigenen Kinder großzuziehen oder dass sie ihre eigenen Gene weitergeben möchten. Aber wenn es auf dem natürlichen Weg nicht klappt und 8 oder 9 Mal auf künstlichem Weg nicht klappt,
ja, aber
dass man dann nicht hingeht und sagt, ich möchte gerne mich um ein Kind kümmern, dann kümmere ich mich um ein Kind, das es schon gibt und gebe dem ein Zuhause. Wo ist das Problem?
Ja, das ist, ich glaube, das ist nicht so leicht. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr persönliche Sache mit gerade diese Kindergeschichte, ne, dass du deine eigenen Kinder möchtest und wenn das nicht klappt und so weiter. Ich glaube, das ist schwierig. Also ich glaube, da kann man auch, wenn man
von außen schlechten Urteil
fällen.
Aber
ich glaube, das ist
trotzdem finde ich die Adoptionsbereitschaft der meisten Menschen oder dass das für manche so gar nicht in Frage kommt, verstehe ich nicht. Also als wenn man einen beschädigten Golf kaufen würde, indem man ein Kind zu Hause gibt. Also das ich könnte mir das vorstellen, wenn das bei uns ein Thema wäre, so Kinder zu bekommen, dann also warum nicht?
Ja, wo klar. Man kann sich ja auch so um ein Kind kümmern, aber ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge oder zwei unterschiedliche Sachen und zwei unterschiedliche Geschichten, gerade emotional und persönlich sehr, sehr anders. Also ich glaube, da ist auch die Motivation eine andere.
Du meinst, weil der ganze Impetus, das zu tun, anders ist?
Ja, also ich glaube, dass also irgendwie mit seinem Partner halt ein Kind haben wollen, ist eine andere Sache, als mit seinem Partner ein Kind großziehen zu wollen. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge.
Tja.
Aber wie gesagt, ich glaube, das ist als jemand, der selbst nicht in der Situation ist, sehr schwer zu beurteilen. Und,
ich kenne zum Beispiel Mädchen aus meiner Schulzeit, ein ganz tolles Mädchen, hochintelligent, liebenswert bis dort hinaus. Die war Adoptivkind. Und die Eltern konnten kein Kind bekommen und haben dann, nachdem sie adoptiert haben, doch 2 Kinder bekommen, durch Zufall. Also es klappte dann plötzlich doch. Und die hat ihr Leben lang von ihren Eltern diesen Malus aufgedrückt bekommen, nicht ihr echtes Kind zu sein.
Ernsthaft?
Also eigentlich war sie ab dem Moment, wo die eigenen Kinder geboren wurden, fast uninteressant.
Ja.
Das sind dann also aber erstens, wie unmenschlich und dämlich. Ja, was für Scheißmenschen. Einfach was für widerliche Scheißmenschen. Da fällt einem auch nichts zu ein.
Ja,
ich hoffe,
aber
dass es mittlerweile gut geht. Aber die hat in ihrer Schulzeit wahnsinnig darunter gelitten.
Ja, das liegt dann aber auch an den Menschen. Also ich kenne auch Leute, die auch adoptiert sind, die von ihren Eltern geliebt werden wie die eigenen Kinder. Also ist
total.
Ja,
da war ja auch, also das war bei der auch gegeben, bis zu dem Zeitpunkt, wo die eigenen Kinder da waren. Also wirklich wie ein Spielzeug, das nicht mehr gebraucht wird. Und ist mir unerklärlich, wie man menschlich so sein kann. Da fällt mir nichts so ein. Hat, glaube ich, ihr Leben auch ganz, ganz stark geprägt, diese Erfahrung. Und da hat die selbst während unserer Schulzeit schon extrem mitgekämpft. Aber da fiel einem, wenn man das von außen betrachtete, auch einfach zu den Eltern nichts an.
Ja, ne? Ja, aber
ich glaube, sie hat irgendwann für sich den Beschluss getroffen, so das ist nicht wirklich meine Familie. Ja.
Aber das
hat
sind
ihre Familie aus Freunden gebildet.
Das sind halt auch persönliche und einzelne Schicksale. Ne? Ich meine, es gibt ja auch reichlich Familien draußen, wo irgendwie die eigenen Kinder dann doch nicht mehr erwünscht sind oder so und scheiße behandelt werden. Also
ja, das ist auch bei eigenen Kindern oder bei geborenen eigenen Kindern genauso der mögliche Fall. Aber bei denen fand ich das so bezeichnend. Weil,
ja, das ist auf jeden Fall eine doofe Geschichte. Also ja, doofe.
Richtig blöde Geschichte. Reini, bevor wir jetzt hier wieder richtig dann mal
traurig werden, ein
Figo-Thema, ne? Seenotrettung.
Ach, ich habe gedacht, jetzt wird es erfreulich, ja.
Nee, aber da will ich auch mal mit dir drüber reden, Reini.
Ja, Seenotrettung.
Während ich auf Dings war, war hier das Thema mit Carola Rakete oder Rakete, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Ja.
Wie man sie ausspricht. Ich glaube, sie wird Rakete ausgesprochen, weil sie wird ja auch nicht mit K geschrieben. Und ich saß da echt mit offenem Mund irgendwie vor meinem einen Fernsehkanal und den ich auf den Seychellen hatte und hab gedacht, es ist so gruselig, ne? Also es ist einfach so gruselig, was mittlerweile in Europa los ist. Es ist gruselig, wie Menschen sich so verhalten können, wie man sowas als illegal, also ein Kumpel von mir, Sebastian 23, ein toller Poetry Slammer und sehr kluger Kopf, hat darüber was geschrieben, hat ein Gleichnis aufgestellt für einen Bademeister, der dich nicht aus dem Wasser zieht, obwohl du am Ertrinken bist. Ja. Und da hat irgendein Nazi drunter geschrieben, ja, aber die Badegäste haben den Eintritt nicht bezahlt. Und dann denkst du so, was ist mit der Welt los, Reini?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe zu dieser ganzen Geschichte mit Seenotrettung eine einfache, aber sehr deutliche Meinung. Wer Menschen ertrinken lässt, ist ein Verbrecher. Punkt. Und Menschen vor dem Ertrinken zu retten, ist kein Verbrechen. Auch. Ne? Also auch Punkt. Da gibt es nichts zu diskutieren. Und wenn irgendwelche neurechten Vollidioten, wie zum Beispiel diese ganzen Arschlöcher von den Identitären zum Beispiel, sagen, dass dadurch, dass die Leute ja gerettet werden, die eingeladen werden, ne, und dass die, dass das ja ein Asyltourismus ist oder so, das sind Arschlöcher, schlicht und einfach Arschlöcher. Das sind verachtenswerte Menschen, meiner Meinung nach.
Ja,
die Leute, die sowas bauen.
Das kann ich nicht anders, kann ich nur unterschreiben.
Ich verstehe gar nicht, dass da überhaupt in irgendeiner Form diskutiert werden muss.
Diskussion, ich verstehe die Diskussion nicht.
Nee, und was genauso scheiße ist, was ich verstehen kann, ist natürlich, dass sich Italien oder die italienische Regierung, Bevölkerung oder was auch immer, dass die halt sich darüber aufregen, weil es in Deutschland, also was es in Europa ja das Asylrecht in Europa ist ja irgendwie hin und wieder recht kompliziert mit der Registrierung und so weiter und so weiter, ne? Dass die Leute Asyl in dem Land in der EU beantragen müssen, irgendwie, wo sie einreisen. Natürlich bekommt Italien da deutlich mehr ab und Deutschland kann sich da ganz entspannt zurücklehnen, weil wir keine Außengrenze haben. Ne? In dem Sinne, also keine, wo irgendwie mal Flüchtlinge anlanden. Ich finde, da muss Europa mal irgendwie mehr zusammenarbeiten und da muss auch Italien oder den Ländern, die halt an der Südgrenze sind, mal ordentlich unter die Arme gegriffen werden, dass die Menschen, die aus so einer Notsituation gerettet werden, gleichberechtigt auf die Länder verteilt werden. Ne? Und dass nicht nur irgendwie nach Fläche oder Einwohnerzahl geht, sondern auch nach Wirtschaftsleistung. Und Deutschland hat halt in der EU eine sehr hohe Wirtschaftsleistung und soll demnach bitte auch mal ein bisschen mehr für die Flüchtlinge tun. Und wenn dann irgendwelche Vollidioten ankommen und sagen, ja, aber wir haben keinen Platz, fahrt mal durch Brandenburg oder ja, durch Bayern. Oder,
da wollen sie am wenigsten haben, nicht?
Oder irgendwo aus den großen Städten raus. Und selbst wenn man sagt, ja, das ist immer noch ein Problem von Infrastruktur, bla bla bla, dann könnte man ja, weiß ich nicht, den Ländern, die mit diesem Problem in Anführungszeichen am meisten zu tun haben, wie zum Beispiel Italien, mal finanziell ordentlich unter die Arme greifen. Also mehr, dass man dieses Problem als Gemeinschaft, dafür ist Europa ja da, dass man es hinbekommt, das gemeinschaftlich zu lösen. Und überhaupt Menschen, die einreisen, als Problem zu bezeichnen, finde ich schon problematisch. Das müssen wir doch irgendwie als Menschheit hinkriegen, anderen Menschen, die vor Krieg, Verfolgung und Ähnlichem fliehen, irgendwie zu helfen.
Mich macht das immer sprachlos, wenn ich lese. Also ich poste ja öfters auch Sachen dazu und natürlich, irgendwann kommt immer die braune Scheiße hoch, ne? Passiert immer. Du kannst posten, was du möchtest, irgendwie jede Internetdiskussion endet am Ende bei Hitler und irgendwann hast du immer die Deppen, die da irgendwas drunter schreiben. Und ich habe letztens auch Seenotrettung ist kein Verbrechen geschrieben und dann schrieb mir auch jemand was drunter und sprach davon aus ihren sicheren Herkunftsländern. Und dann sitzt du irgendwie vor deinem, weiß ich nicht, vor deinem Abendessen mit deiner Cola in der Hand und denkst so, hat auch nur irgendjemand, der dort schreibt oder irgendjemand, der hier lebt, eine Vorstellung davon, was sicheres Herkunftsland bedeutet, also was damit gemeint ist und was, also ich lebe im absoluten Überfluss. Ich kann mir Essen, Trinken kaufen, ich habe ein Auto, ich habe keine Angst, bombardiert zu werden, zu verhungern, an einer Krankheit zu sterben, die nicht behandelbar ist. Ich habe medizinische Notversorgung und wenn ich in diesem Land zum Beispiel hier in Deutschland lebe, in dem mir all das auf dem Silbertablett geboten wird, die Frechheit und die Unmenschlichkeit zu besitzen, Menschen, die aus Libyen oder aus Syrien hierher kommen, vorzuwerfen, dass sie auch ein sicheres Herkunftsland haben, in dem die Städte ausgebombt sind, die Menschen verhungern.
Niemand, der wirklich in Sicherheit ist, ne? Da also ein sicheres Leben hat, wo er jetzt nicht um um Leib und Leben fürchten muss oder um seine Existenz, setzt sich in ein Boot oder zahlt Schleppern Geld, um irgendwie übers Mittelmeer in ein Land zu kommen, wo er überhaupt keine Ahnung hat oder keine Sicherheit, was ihn erwartet. Das würde niemand machen. Also ich meine, das ist doch, die Leute mögen, also lieben doch auch ihre Heimat. Ich meine, angenommen, hier würde irgendwie, in Deutschland würde Krieg ausbrechen. Wie lange würde es dauern, bis die Leute wirklich sagen, es ist so schlimm, dass sie gehen?
Gutes Beispiel, besonders weil ja der Nationalstolz, der hier immer gefordert wird, in vielen anderen Ländern eigentlich viel stärker ausgeprägt ist. Und ich glaube, dass dieser Reflex, das eigene Land zu verlassen, um irgendwo anders in Sicherheit zu sein.
Vor allem ungewiss, ne? Also irgendwo.
Und in Ungewissheit, ne? Also natürlich wird wahrscheinlich trotzdem oft von Schleppern etc. ein Bild gemalt von einem Europa der Sicherheit oder ein Europa, das sowas, wo Honig in den Flüssen fließt und wo alle glücklich und reich sind. Und die Leute sind, wenn sie dann hierher kommen und merken, wie wenig gastfreundlich das alles ist, wahrscheinlich schockiert. Aber ich verstehe genau wie du die ganze Diskussion nicht. Menschen ertrinken zu lassen oder Menschen zu bestrafen, die anderen vor dem Ertrinken retten, ist eine Perversion jeglichem humanistischen Gedankenguts.
Menschen nicht zu helfen, die vor Krieg fliehen.
Ja, also ich kann auch nicht nachvollziehen, wie man überhaupt darüber nachdenken kann. Und ich bin froh über die große Solidarität, die das ganze Ding jetzt mal eben ausgelöst hat. Ich meine, dass Jan Böhmermann und Klaas Wolfer Umlauf haben aufgerufen zum Spenden. Nur für die rechtliche Verteidigung von Rachete.
Das ist viel zusammengekommen, oder?
Da sind, glaube ich, mittlerweile über 2 Millionen zusammengekommen.
What? Okay, ja. Das letzte, was ich gesehen hatte, waren irgendwie 600.000 oder so. Nee,
die Millionen waren nach über 1,5 Tagen schon geklappt.
Oh, krass.
Also richtig, da muss man nicht drüber reden. Das ist eine Welle an Solidarität, die einem auch ein Stück weit das Vertrauen zurückgibt, dass die Menschheit halt nicht verloren ist. Ja. Also da ist offensichtlich gibt es noch denkende, kluge und Menschen mit Herz und Gehirn auf diesem Planeten. Ne? Ja. Und ich finde es wirklich wahnsinnig gruselig, dass wir überhaupt darüber diskutieren. Und dass wir in einem Europa leben, in dem die Rechten auf einem dermaßen Vorsturm sind. Ich meine, guck dir Salvini bei den Italienern an, guck dir Orban an. Wir haben fast kein Land mehr, in dem rechte Parteien nicht eine absolut massive Rolle spielen. Ne?
Ja,
und das leider auch jetzt hier.
Sich hier und da auch gerne selbst absägen, wie in Österreich.
Ja, und trotzdem geht es ja weiter für die.
Ja, also, und es gibt trotzdem noch Leute, die die wählen wollen. Ne? Also das ist Wahnsinn.
Ja, das ist ja wie bei Trump. Ne? Ja. Also das ist ja bei Trump genau das Gleiche.
Der hat ja auch jetzt den Wahlkampf langsam angefangen. Ne? Also
der hat den Wahlkampf nicht nur angefangen. Letztens hat ein amerikanischer Bekannter zu mir gesagt, der wird ihn gewinnen. Weil es gibt 2 Punkte, die darauf hinweisen, dass er ihn gewinnen wird. Er fängt viel früher an als die anderen.
Ja.
Weil die Demokraten machen gerade den gleichen Fehler, den sie die letzten Jahre auch immer wieder gemacht haben.
Sie streiten sich intern.
Sie müssen doch wissen, dass es bescheuert ist. Weißt du, wie viele demokratische Kandidaten es gibt? 20 oder über 20. 20! Es gibt 20 Kandidaten, die jetzt sich in Vorgesprächen, in so Vorpodiumsdiskussionen auf amerikanischen Fernsehsendern darum betteln, wer nachher der Hauptkandidat sein wird. Oh. Während Trump schon damit begonnen hat,
alles rumzufahren,
zu instrumentalisieren, Veranstaltungen wie den 4. Juli zu nutzen, um seine Agenda nach vorne zu bringen, es ist ein Wahnsinn. Und die Demokraten werden noch 5, 6, 7 Monate brauchen, bevor sie ihren eigenen Kandidaten am Start haben. Und zu dem Zeitpunkt ist der Drops schon wieder gelutscht. Weil dann hat er bereits eine Basis erschaffen, auf Lügen und auf Mutmaßung, die ein anderer Kandidat gar nicht mehr aufholen kann, selbst wenn er möchte.
Ja, das
nochmal 4 Jahre Donald Trump?
Aber dann ist vorbei, oder?
Ja, dann ist vorbei, richtig.
Verfassung ändern?
Ja, Verfassung ändern mal vorsichtig, ne? Also das war ja ernsthaft ein Vorschlag von ihm. Also wenn es irgendwas gibt, wo die Amerikaner sich ja wirklich einen drauf runterholen, ist es ihre Verfassung. Ne? Also das ist ja wirklich das, wo sie wirklich glauben, dass sie God's own country sind. Ihre Verfassung, die von den Gründervätern erschaffen wurde, bla bla blub. Diese Verfassung hat ja ein paar Grundsätze enthalten, die absolut unerlässlich sind, wenn man so möchte. Ne? Und einer davon ist, dass der amerikanische Präsident auch aufgrund der Gefahr von Machtmissbrauch nicht länger als zwei Amtszeiten bestehen darf. Und dann war, wo war denn das? War Russland, war in Russland oder so? Oder jedenfalls irgendwo, wo du auf Amtszeit, auf Lebenszeit gewählt bist.
Ja.
Und hat Trump ernsthaft bei einer Diskussion gesagt, ja, das wäre doch mal eine Überlegung, ob man das nicht theoretisch in den USA auch an den Start bringen könnte.
Ja. Und, aber was man Trump ja zugestehen muss in gewisser Form, das, was er seinen Wählern versprochen hat, versucht er zu tun.
Ja,
ne?
Ja.
Also, er hat halt, also sind halt keine guten Ideen, also nicht so zwingend.
Leider alles Scheißideen gewesen.
Ja, aber sowas wie, ne, er will seine Mauer bauen, er ist immer noch dabei, das zu versuchen, also ne, irgendwie durchzudrücken, dass das passiert.
Ja, das kann man so sagen, ja. Also zumindest er verrät seine eigene Agenda nicht, ne?
Ja.
Trotzdem ist ja, also ist das einfach Wahnsinn, was er da macht. Und ich finde es einfach
apropos Amerika, ich werde ja im Rahmen meiner Flitterwochen einen kleinen New York-Urlaub machen. Und beziehungsweise meine Frau und ich, kann ich ja jetzt sagen, haben von den Arbeitskollegen meiner Frau ein Geldgeschenk für unsere Hochzeitsreise bekommen, und zwar in Form von Dollarscheinen in einem kleinen Koffer.
Wie cool ist das denn?
Das ist ziemlich cool. Ich glaube, es waren 200 Dollar in 1-Dollar-Noten.
Die Freunde deiner Frau haben sich eh wahnsinnig viel Gedanken um Geschenke und sowas gemacht. Ja, die
haben sich super. Wir haben auch tatsächlich eine selbstgebaute Lampe geschenkt bekommen, die ich sehr cool finde. Die steht jetzt gerade bei uns im Wohnzimmer. Wir wohnen ja hier in einer Weinregion in der Pfalz und
ich erinnere mich an die selbstgebaute Lampe, besonders weil die einfach scheiße cool ist.
Ja.
Und der junge Mann, der sie präsentiert hat, der Philipp, vielen Dank nochmal Philipp, der echt eine coole Socke ist, so ein breites Fälscheres spricht, dass wirklich zumindest an meinem Tisch keiner verstanden hat, was er da gerade präsentiert. Wirklich keiner. Ja. Wir haben alle gedacht, ja, das sieht cool aus und scheint eine coole Sache zu sein. Ich habe wir saßen alle am Tisch, bis er die dann angeknipst hat und wir so, ach, es ist eine Lampe. Ne, weil er hat irgendwie, das ist eine, was hat er immer gesagt? Irgendwie eine DIY Fastnet Lamp. Und wir so, okay, das ist ein Stück Holz, das ist Holz, das, er hat ein Holz gemacht und das ist ein Fastnet-Lamp.
Für unsere Hörer, es ist ein Stück von einem Metall-Teeträger, also so ein Stahl-Teeträger, und da drin festgeschraubt ist die Daube von einem Weinfass, also so 1,5 Meter hoch, und da reingefräst und reingebastelt ist so ein LED-Strip, so ein Philips Hue Light.
Also es sieht scheiße cool aus.
Ja,
aber,
ist sehr schön. Sehr schönes Ding.
Und was für eine Arbeit der da reingeflossen, das wärst du mir überhaupt nicht wert.
Nee, das du mir auch nicht. Das, deshalb du erinnerst dich ja noch gut, was ich zu deiner Hochzeit.
Ja, Reinhard, damit du mal, jetzt hast du mal eine Vorstellung, was Leute zur Hochzeit checken, wie geil das ist. Der Typ, der selber zu meiner Hochzeit ankam, noch nicht mal eine Flasche Wein im Aldi dabei gab. Das ist gar nichts, null. Wir sind nachher die Geschenke durchgegangen, weißt du, und man geht ja, dann hat dann so eine Liste, dass man die Gäste, der hat das geschenkt, hier die Karte, da steht das drauf. Und dann habe ich sagte meine Frau, hör mal, der Reini ist hier gar nicht bei.
Nee, aber
der Reini hat bestimmt was geschenkt, das müssen wir verloren
ich
haben.
Hatte, ja, genau, das ist auch passiert. Ich hatte das weltbeste Geschenk mitgebracht und ihr habt das verloren.
Du kleiner Schwanzkauer, ne? Du hast es einfach nicht mitgebracht. Hast du eigentlich jemals was du hast irgendwas nachgereicht irgendwann mal, zu irgendeinem Anlass, oder?
Nein.
Stimmt, hast du
Nein,
nicht, ne?
Nein, habe ich nicht. Ich habe euch aber gesagt, wenn ich mal heirate, das habe ich damals schon gesagt, wenn ich mal heirate, seid ihr die Einzigen, die ohne Geschenk auftauchen dürfen.
Aber das habe ich ja gar nicht gemacht.
Hast
Warum
du
habe
nicht?
Ich das denn nicht gemacht? Reinhard, glaubst Nein, du, ich habe die Swinging Sticks, habe ich gebacken zu Hause? Du hast mittlerweile auch mal nachgeguckt, was dieses Billo-Plasto-Teil kostet. Da habe ich echt gedacht, das ist doch ein Scherz.
Ja, das Engineering, das ist halt Kunst, ne? Bei Kunst bezahlst du nicht das Material, sondern die Idee.
Also zumindest der Fußboden von dem Ding könnte nicht aus Plastik sein,
ja, das
oder?
Stimmt. Also Holz wäre schön.
Also du hast mir ja schon geschrieben, du weißt ja, das hat 110 Euro, glaube ich, gekostet. Ich habe es dir total gern geschenkt, ist auch nicht die Welt, scheißegal. Aber es ist halt einfach nur zwei Metallstäbe an einem Plastikfuß so. Also ich fand es jetzt nicht... Also gefühlt nicht, dass man denkt so, wow, das ist diesen Gegenwert oder das hat diesen Gegenwert.
Also ich würde mal sagen, Herstellung, in der Herstellung kostet das Ding wahrscheinlich 20 Euro oder so. Vielleicht 30.
Maximum. Ach nee.
Ja, das, ich weiß nicht, wie teuer die Lager sind, weil die sind schon tatsächlich, also die sind ja tatsächlich sehr gut, das dreht sich ja fast reibungsfrei. Aber du hast recht, dieser Plastikstandfuß, der ist ein bisschen enttäuschend. Der, also aus Holz wäre er schöner.
Ja, aber gibt's nicht. Also es gibt ein größeres, noch deutlich größer als das, was du hast. Das kostet aber gleich irgendwie 400-500 Euro und das halt kannst du auf keinen Schreibtisch stellen, weil es riesig ist.
Ja.
Da habe ich gedacht, nee, also dann lieber das, was man auch irgendwie schön hinstellen kann. Ne?
Das Ding ist wirklich nett, das steht gerade hier auf der Fensterbank und dreht vor sich hin.
Sehr gut.
Apropos schön. Wir wurden in letzter Zeit sehr häufig gefragt, ob wir nicht mal Merch machen wollen, also T-Shirts oder so.
Ja, das wurden wir. Das wurden wir und wir sind soweit, Reini. Wir hauen jetzt mal richtig bald einen raus, oder?
Ja, wir haben ja das große Glück, dass deine Frau beruflich so Grafik und so kann und macht.
Meine Frau kann beruflich Grafik, Reinhard. Genau.
Ja. Ja. Ich kann das nicht.
Ich kann das auch nicht.
Und die gerade dabei ist, verschiedene Sachen zu entwerfen und zu bauen.
Ja. Das ist sie. Und es wird auf jeden Fall bald eine große AAA-Collection geben.
Oh, eine Collection.
Ja, eine Collection mit auch Collector Edition, weißt du. Also es gibt T-Shirts zum Beispiel, die du persönlich eine Nacht lang getragen hast. Die sind doppelt so preiswert. Ja, die Hälfte des Preises. Die geht's billiger. Da sind die mit Löcher drin. So ein bisschen Reinhard-Rotz drin. Mhm. Es wird auf jeden Fall coole Sachen geben, die gerade zusammengebastelt werden. Und ich freue mich drauf, weil wir das jetzt echt mal an den Start bringen sollen, weil die Nachfrage relativ groß war. Ich habe ja letztens auch mal gestellt bei Twitter, wer würde sofort eins kaufen? Und da waren es deutlich mehr Leute, als ich gedacht hätte. Einer schrieb nur, wenn es geil aussieht. Und deswegen müssen wir das jetzt machen, ja, dass es geil aussieht. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Und natürlich, das muss man ja eigentlich sagen, ich bin der Komiker in unserer Kombo. Aber du bist ja der die erinnerungswürdigen Sprüche raushaut.
Ja,
also das, ne? Du hast viel mehr Catchphrases erschaffen, als ich mir aus den Fingern sorgen könnte, Reini. Also allein dann muss man nicht hören. Ich spiele ernsthaft mit einem Gedanken, eine ganze Kollektion aus Sachen zu machen. Also eine Tasse, auf der muss man nicht trinken steht, ein T-Shirt mit muss man nicht tragen. Reini, das wird alles ein Kondom mit, muss man auch nicht tragen. Vorne dein Gesicht drauf.
Da kannst du mal bei der katholischen Kirche anfragen. Vielleicht sponsern die das noch.
Vielleicht, ja, das wäre doch
irgendwelche
was.
Irgendwelche so Fundi-Christen, so muss man nicht tragen.
Fundi-Christen, so Fundi-Christen. Seid ihr eigentlich hier alles Fundi-Christen? Nee, aber das finde ich, stabil. Das finde ich cool. Also wir machen das jetzt gerade fertig und sagen wir mal, wenn diese Folge erscheint, dann müsste der Shop eigentlich am Start sein.
Ja, so.
Und wir werden es, glaube ich, als Spreadshirt. Ja, da kamen dann halt auch Leute und sagten, ja, aber es muss hier besondere Qualität und es muss so und so.
Bio, fair, Baumwolle.
Ja, da bin ich so ein bisschen. Gestrickt. Genau, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich zugeben.
Sagen wir so, ich fände das auch gut. Ich fände es gut, wenn es Bio ist. Ich fände es gut, wenn es Fair Trade ist und so weiter. Die Frage ist, prinzipiell sehr gerne, ne? Wenn uns da jemand sagen kann, wo man das bekommt. Im Sinne von mit dem restlichen Paket auch noch drumrum, also inklusive Shop-Abrechnung, Versand und so weiter, weil das können und wollen wir nicht stemmen.
Ja, das ist es. Also das ich muss halt sagen, ich finde Spreadshirt dahingehend charmant und gut, weil dort nur produziert wird auf Bestellung. Du produzierst nicht irgendwie Dutzende T-Shirts, die nachher in der Ecke liegen, sondern die Leute bestellen sich ihren Zeugs, also haben Bock auf das und das und das hätte ich gerne und dann wird das so produziert. Und das halte ich für die deutlich klügere Variante, als wenn man, also erstens, wenn wir mehrere T-Shirt-Motive uns so anbieten wollen, mehreren Größen, dann brauchen wir, weißt du ja selber, ne? Also wir brauchen XS, S, M, L, XL.
Ja, ach, vorproduzieren.
Und für dich XXL.
Ja.
Und das mit 5 T-Shirts, 10 T-Shirts pro Größe, dann hast du hier am Ende, keine Ahnung, 700, 800 Shirts liegen. Das ist ein riesen Vorproduktionsaufwand, das sind Kosten und es ist auch, ich weiß nicht, wo ich es hin tun soll.
Das können wir einfach nehmen. Es gibt, also ich sehe gerade, es gibt bei Spreadshirt auch das Bio-T-Shirt.
Ja, wenn die Leute bereit sind, das zu bezahlen und wenn es das als Option warum zusätzlich
mal,
gibt.
Das kostet, einen Euro mehr als das normale.
Ja, easy.
Ja, das also das kann man machen. Da kann man, na, gucken wir mal, ob das auch noch irgendwie fair gehandelt ist oder so. Material 100% Baumwolle aus biologischem Anbau, aber das war es dann, glaube ich, auch schon. Ah, guck mal, fair und nachhaltig produziert. das doch, kann man mal machen.
Ja, ein Euro mehr ist ja, wird ja hoffentlich keinem wehtun. Nee, und ja, also, und wir haben noch was anzukündigen, Reini, ne?
Was denn noch?
Nächstes Jahr wird es eine Alliteration am Arsch Show geben, Reini.
Ach so, ja, zumindest einen Termin, ne? Also hier unser Kino-Ding. Haben wir versucht zu organisieren. Wir hatten auch schon mit dem einen oder anderen Kino telefoniert, aber das hat nicht so richtig gut geklappt. Da gab es irgendwie wenig Interesse anscheinend. Und ja, wir haben aber eine Location, wo wir das eventuell selbst organisieren können. Da müssen wir nur ein bisschen mehr Zeit und Vorlauf haben. Dafür passen da aber, glaube ich, auch mehr Leute rein. Da können wir mal schauen, was wir da so hinkriegen. Das wird trotzdem im Ruhrgebiet sein.
Und wir werden wahrscheinlich bei einem Podcast-Festival teilnehmen.
Ah ja, das auch.
Das meinte ich eigentlich.
Ach, aber das meintest du.
Ja. Das meinte ich, ja. Das und, wir werden bei diesem Podcast-Festival teilnehmen, auch im Ruhrpott.
Ja, das aber erst nächstes Jahr, ne? Das, unser Ding kriegen wir ja, denke ich, vielleicht sogar in diesem Jahr noch organisiert, wenn wir das zeitlich hinbekommen. Oder? Nein,
ja.
Vielleicht?
Ja. Ja, ich hoffe doch.
Ja.
Ich hoffe doch.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Dann können die Leute dich auch endlich mal in Person erleben, Rani. Ah. Du warst so süß, ne? Er hat sich die Haare schneiden lassen vor der Hochzeit, ne? Und dann war er unzufrieden mit der Frisur und seine Frau hat mir das geschickt und dann war er so unglücklich mit der Frisur. Und der größte Witz daran ist, er hat gar keine Frisur. Rainer, du hast viel zu wenig Haare, als dass du mit einer Frisur noch unglücklich sein könntest. Sei dankbar für alles, was irgendein Friseur daraus noch schaffen kann. Hallo?
Ja. Arsch.
Ja, also wie viele Optionen außer Glatze und die paar Stumpen kommen halt noch aus der Rübe und ich kämme sie mir nach links oder nach rechts. Was für Optionen haben wir denn sonst noch? Und du sahst wirklich zum Anbeißen aus bei der noch.
Ich sah
der Anzug
aus.
Saß, ja. Der Anzug saß top.
Genau wie meine Frau.
Ja, deine Frau natürlich. Ja,
hab ich, die bedankt sich übrigens dafür, dass du sie nett genannt hast in der letzten Folge. Also hübsch genannt hast in der letzten Folge.
Das ist ja nur eine Tatsachenbeschreibung. Wenn ich dich beleidigen, für jede Beleidigung, die ich dir entgegenwerfe, muss ich ihr ein Lob geben. Sie ist nicht nur nett, sie ist alles, was an dir gut ist, ist sie.
Das Gleiche könnte ich über deine Frau sagen.
Und wir wissen, das stimmt nicht. Ja. Ja, über meine Frau sprechen wir nicht. Ich bin Single, Reinhard. Ich bin öffentlich Single, wie viele Popstars, damit die Leute davon träumen können, mit mir Sex zu haben.
Ja, funktioniert trotzdem nicht, ne?
Es gibt Kollegen, die, weißt du, die, wo ich sagen will, 50% des Erfolgs bestehen darin, dass das Publikum sie bumsen will. Das ist bei uns beiden auf gar keinen Fall so. Wirklich, gar nicht. Wir haben uns das alles hart erarbeitet, wo wir sind, Reini.
Das,
weißt du, wir haben es alles nicht einfach Charme. Gehabt. Alles mit Charme, Schirm und Melonen. Nee, aber ich habe, also es gibt ja viele Studien darüber, dass zum Beispiel gut aussehende Menschen es im Leben einfacher haben. Und das stimmt auch.
Ja, das glaube ich auch. Also,
es gibt ja diese...
Das ist allein unterbewusst, ne? Du bist attraktiven Menschen gegenüber freundlicher.
Ja, es ist einfach so. Und es gibt viele Studien darüber, zum Beispiel, dass Menschen, die eine Brille tragen, intelligenter eingeschätzt werden. Also es ist ja völlig absurd, ne? Du kannst dem dümmsten Arschloch des Planeten eine Brille aufsetzen und alle sagen, oh, ja, ist der bei der NASA?
Ja.
Und bei gut aussehenden Menschen ist es das Gleiche, dass sie einfach in allen Lebensbereichen bevorteilt sind. Außer, und jetzt kommt das Lustige, in der Konstanz ihrer Beziehung.
Ah, echt?
Gut aussehende Menschen, also ist wirklich das Einzige, wo es eine Negativkorrelation gibt, haben kürzerfristige Beziehungen, was daran liegt, dass sie halt, weil sie so gut aussehen,
mehr Auswahl.
Einfach gerne mehr rumficken, genau. Und wenn man halt aussieht wie wir beiden Gesichtselfmeter, dann muss man dankbar sein mit allem, was man hingeworfen bekommt. Und dass wir beiden dann auch noch das Glück hatten, die tollsten Frauen des Planeten zu bekommen. Tja, Reini, das ist halt, ne?
Das ist das Wunder des Lebens.
Ich habe ein Bild von dir ohne Bart gesehen, das hing an irgendeinem Geschenk dran. Und das habe ich meiner Frau gebracht und sie guckt mich nur an und sagt, er hat echt Glück gehabt. Und ich sagte, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, wie du aussahst. Du sahst wirklich aus, wie als wenn man eine Melone nimmt und vorne einfach ein Gesicht draufklatscht.
Meine Frau sagt immer, die Pubertät hat mir gut, nein, das Altern hat mir gut getan.
Ja, wirklich. Ja. Einer der seltenen Fälle, wo wenig Haare und Bart wirklich geholfen haben, in jeder Hinsicht. Ich sehe allerdings ohne Bart ja auch nicht gut aus.
Ich habe bei der Hochzeit auch Bilder von meiner Frau gesehen, als sie, weiß ich nicht, 20 oder 18 war oder so. Und sie sieht immer noch genauso aus.
Ja, und dann hatte sogar ein Verwandter so ein Fotoalbum mitgebracht und sagte, ja, da sind aber viele Fotos drin, die sie nicht will, dass die Leute sie sehen. Dann habe ich sie auch persönlich gefragt, darf ich mir die angucken? Und ich gucke die so durch und sage, ja, und was war jetzt daran, was dich, also bitte? Du sahst mit 16 genauso aus wie heute. Wo ist das Problem? Du hast nicht mal Pickel oder so. Du sahst hübsch aus. Wo ist das Problem? Ich sah mit 16 aus, als hätte man mich mit brennender Lava übergossen und mir ins Gesicht geschissen. Also es war wirklich, diese Fotos, die werden irgendwo in einem Safe bei der NSA Keller aufbewahrt.
So ein paar davon habe ich ja irgendwie auf den sozialen Netzwerken gesehen. Die sind ja irgendwo rausgekommen.
Ja, das sind die guten. Da war ich schon sexy. Hallo. Da hatte ich schon ordentlich abgenommen. Die langen Haare standen mir gut. Meine Frau letztens wirklich so beim Abendessen, eigentlich könntest du dich auch mal wieder lang wachsen lassen. Ich sag so, eigentlich könnte ich auch das Land verlassen, oder? Auf gar keinen Fall. Willst du mich noch mal mit Zopf sehen in diesem Leben, wenn ich nicht gerade irgendwie einen veganen Buchladen in Friedrichshain aufmache? Auf gar keinen Fall. Ich habe mir für meinen Style in meiner Jugend einiges anhören müssen und ich habe mich nicht verbiegen lassen. Ich bin immer so geblieben, wie ich war und ich habe auch keinen Bock drauf.
Das Witzige finde ich ja, ist mit so 15, 16 hatte jeder irgendwie mal die Haare gefärbt und zerrissene Jeans an oder so und hat Nirvana gehört und gesoffen bis zum geht nicht mehr.
Ja, nicht in meiner Generation. Also ich schon, aber in Gelsenkirchen, Innenstadt eher wenige.
Ja, aber bei uns waren zumindest ein paar dabei und man war damals zumindest der festen Überzeugung, dass man das noch tun wird, wenn man 50 ist.
Ja, Rani, und deswegen bist du heute so ein seriöser Typ geworden.
Ja, genau. Deshalb bin ich heute der Herr Doktor, der im Anzug seriös wirken kann.
Nee, aber ich für meinen Teil habe wirklich früher da, also nicht nur unter meiner Optik gelitten, also bei mir war es insgesamt schwer, muss ich sagen. Also ich habe wirklich in der Schulzeit richtig, richtig Probleme mit Mobbing gehabt.
Ja, ich habe, Schulzeit war bei mir auch nicht schön. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das schon mal als Thema hatten in den ganzen Folgen, aber ja.
Aber ich habe Leute aus deiner Schulzeit kennengelernt, die mit dir in die Klasse gegangen sind, so jetzt bei deiner Hochzeit.
Ja.
Und die waren cool und nett.
Ja, die waren nett. Ich würde ja auch nicht die Arschlöcher zu meiner Hochzeit einladen.
Nee, aber du hattest zumindest so jemanden. Ich hatte das nicht. Niemanden. Ne? Also in meiner Klasse wirklich gefühlt niemanden. Und das war hart damals, weißt du?
Ja, sagen wir so, ne? Stell dir nur mal vor, du sitzt im Knast. Ne? Und da ist einer beim Essen mittags immer, der ist der Sohn vom Wärter.
Reinhard, beschreibst du gerade meine Situation in der Schule, du kleiner Wichser? Ja, das. Willst du mir damit illustrieren, dass du mich auch gehänselt hättest?
Natürlich. Das siehst du, wenn du so weit unten bist, dass sich der dicke Nerd aus der Klasse
sieht. Nee, danke, Reini.
Kinder können ja grausam sein. Das,
Ja, fette Nerds auch, nicht?
Ey, ich bin so dankbar dafür, dass es zu unserer Schulzeit damals noch keine sozialen Netzwerke gab.
Ja.
Nichts in der Richtung. Das wäre, glaube ich, richtig schlimm geworden.
Definitiv. Ich beneide da heute kein Kind drum, weil dieser Druck allein dazu zu gehören und in irgendwelchen, guck mal, bei uns früher nicht eingeladen zu sein zum Beispiel, war ja fürchterlich, ne? Nicht zum Geburtstag eingeladen zu sein oder wenn alle sich verabredet haben, nicht dabei zu sein. Heute hast du allein schon WhatsApp-Gruppen, wo Leute nicht drin sind, also wo die soziale Ausgrenzung schon auf einer digitalen Ebene passiert.
Und das habe ich letztens bei einem Kind von einem Freund mitbekommen, da war es tatsächlich so, dass es auch so um WhatsApp-Gruppen und so ging und es ging nicht mal darum, was in diesen Gruppen kommuniziert wurde, sondern es ging einfach nur darum, wer in welcher Gruppe drin war und wer nicht.
Krass.
Vollkommen egal, also da wurde auch gar
nichts. Der Inhalt war egal, ne?
Genau, es wurde überhaupt nichts daran kommuniziert oder über irgendwas geredet oder so. Es ging einfach nur darum, wer war in welcher Gruppe, so als Statussymbol quasi. Da denkst du also, what?
Ich möchte da echt nicht, also wenn ich mal Kinder habe, ich weiß auch nicht, wie man sie davor beschützen soll. Weil letztens sagt jemand zu mir, ich kaufe ihnen kein Handy.
Ja, das geht auch nicht. Da grenzt es aus. Irgendwie, also Medienkompetenz ist da das Stichwort, ne?
Ja, aber das ist auch so ein Ursula von der Leyen worden. Medienkompetenz. Was heißt denn das? Ja. Also nicht wissen, wie man X-Hamster googelt oder was heißt Medienkompetenz?
Nee, Medienkompetenz heißt sowas wie, dass du nicht jeden Scheiß von dir in irgendwelchen öffentlichen oder sei es auch privaten Netzwerken.
Das ist ja jetzt wieder was anderes, Reini. Das ist ja, wie viel man von sich preisgibt.
Ja, genau, aber das ist Medienkompetenz. Das ist ein Stück weit Medienkompetenz, dass du dir der Folgen deren, was du tust, in diesen sozialen Medien bewusst bist. Das ist ein Stück Medienkompetenz. Auch. Also zu Medienkompetenz gehört mehr, auch sowas wie Quellen einschätzen können und ähnliches. Aber das ist auch ein Stück weit Medienkompetenz, also mit Medien kompetent umgehen.
Das kann sehr gut sein. Aber da ging es ja jetzt eher bei dem, worüber wir gerade sprachen, um Inklusion, wenn man so möchte. Also Menschen mit reinholen oder rausholen oder rausschieben. Und das ist ja bei uns viel einfacher durch soziale Medien geworden als früher. Früher kriegst du dann einfach die Geburtstagseinladung nicht oder so. Ne? Oder alle waren irgendwie, keine Ahnung, Schullandheim und alle gingen zusammen zu irgendeinem Ort und einem wurde nicht Bescheid gesagt.
Ja, es ist jetzt halt auch eine Form von, du gehörst nicht dazu. Ne? Die Frage ist, bekommst du das jetzt mehr mit oder mehr unter die Nase gerieben, dass du nicht dazugehörst?
Ich glaube schon, oder? Also ich glaube, dass man das auf jeden Fall heute noch stärker spürt. Also ich hab für mich wirklich Erlebnisse gehabt in der Zeit, die einfach hart waren, wo ich so bis heute, ich kann damit umgehen, das ist okay, also ich vergesse es auch nicht, ne? Also die mich einfach mein ganzes Leben lang begleitet haben, so Erinnerungen und die so meine Art, mit Menschen umzugehen und so, glaube ich, schon auch geprägt haben. Also das Schlimmste, was ich erlebt habe, war mal, dass mal ein paar Schüler mir so ein Juteband um den Arm gebunden haben, um mich über den Flur zu ziehen. Und das ist an meinen Hals geraten, die haben mich fast erwürgt an einem Baum, also die haben mich fast aufgehangen. Und das war damals für mich so als Sechstklässler oder so, weißt du, wo du eigentlich nur dazugehören willst und so, das war katastrophal. Dass ich da ohne Schaden oder trotzdem noch ein halbwegs umgänglicher, netter Mensch geworden bin, rausgegangen bin, überrascht mich manchmal selbst. So, also da hätte man ja auch durchaus dran bekloppt werden können oder zerbrechen.
Ja, ich glaube, das Schlimmste, was dir in der Schule passiert oder gerade in solchen Gruppen, ist halt, dass ausgeschlossen werden und wenn sich die anderen dann über dich lustig machen und so. Ne? Also wenn du so der, nicht mal der Sündenbock bist, sondern einfach nur so das Ziel von Spott und Hohn und dann auch noch halt ausgegrenzt wirst.
Ja, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, ja. Das, an dieses Gefühl erinnere ich mich. Und das war schon hart. Also
ja,
wüsste nicht, wie ich damit umgehen sollte, wenn meinen Kindern das so widerfährt.
Ja, es ist schwierig. Man weiß nicht, was man denen mitgeben soll. Man weiß nicht, also die Frage ist ja auch, ob man das überhaupt mitbekommt als Elternteil. Das wüsste ich nicht mehr. Also das kann ich halt nicht beurteilen. Hab keine Kinder und auch keine in der Schule. Aber ich stelle mir das schwer vor. Ich meine, ich stelle mir das auch als Lehrer schwer vor, so das soziale Gefüge in so einer Klasse halt irgendwie mitzubekommen. Und da in irgendeiner Form drauf einzuwirken.
Glaube ich auch, dass es extrem schwer ist, als Elternteil damit umzugehen. Ja. Ich habe bei meinem besten Freund, der hat einen Vater, der ist durchaus, ja, nennen wir es mal, robust als Typ, so, ne? Ja. So, wie man sich einen Biker vorstellt, vielleicht. Durchtrainiert, tätowiert.
So wie ich.
In etwa. Der Vater war immer, ne, war immer eine Instanz so, war immer klar, wenn der irgendwas sagt, dann ist das ein Wort so, ne? Und dass er vor seinem Sohn steht und so. Und ich weiß noch, als wir in der Grundschule hatten wir einmal den Fall irgendwie, dass mein bester Freund von irgendeinem verkloppt wurde. Und es gibt ja kaum was Schlimmeres, wenn die eigenen Eltern dann einschalten. Ne?
Ja.
Also wenn dann, das ist mega eindring. In diesem Fall, weil der Vater fuhr vorm Schulhof vor, ging auf den Schulhof, ging zu dem Jungen hin, guckte ihn an, sagte, wenn du meinen Sohn noch einmal anfasst, töte ich dich. Und dann ging der einfach. Ja. Und es war aber komplett auf dem Schulhof Ruhe. Und zwar wirklich für die nächsten 8 Tage, würde ich sagen. Hat keiner mehr gesprochen. Der Junge fing fürchterlich an zu heulen. Es gab natürlich Stress, bla bla, Klassenkonferenz und so. Aber die Ansage war erteilt. So, also, und ich habe immer gedacht, irgendwie auch, also sollte man nicht tun, ist vielleicht auch aus pädagogischer Sicht schwierig, einen Drittklässler mit dem Tod zu bedrohen. Aber hat ja funktioniert zumindest.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ja, ist schwierig. Ich glaube übrigens auch, dass das als Elternteil schwierig ist zu erkennen, wenn der eigene Sohn, die eigene Tochter nicht auf der Seite steht, wo sie gemobbt wird, sondern mobbend ist. Also, ne, die mobbenden Arschlöcher haben ja auch Eltern. Und ich glaube, dass die Eltern das, also das als Elternteil, das gar nicht mal leicht zu merken ist, weil man sich dann ja eingestehen muss, dass der eigene Sohn, die eigene Tochter das Arschloch sein kann.
Ja, aber was glaubst du, wie wenig Leute das überhaupt können? Ne?
Was denn? Sich das eingestehen?
Ja.
Ja,
also nicht nur eingestehen, wie viele Leute, also ich glaube, es gibt kaum etwas, was unverrücklicher ist als die fehlende Kritikfähigkeit von Eltern an ihren eigenen Kindern. Es gibt viele Eltern, die, glaube ich, wirklich denken, sie hätten den Heiland zur Welt geschissen. Und egal, was auch immer dieses Kind tut, ist in Ordnung oder zumindest richtig. Und das, glaube ich, wirklich.
Oder kann da ja nichts für.
Nicht nur. Also mein Vater hat als Lehrer das so oft erlebt, ne, dass er da mit Schülern saß und den Eltern versucht hat zu erklären, was der Junge gemacht hat. Und dann sagten die Eltern so Sachen wie, ja, ich habe ihm ja beigebracht, sich zu wehren und so. Ja. Und der war irgendwie mit einer Stahlstange auf einen kleineren, jüngeren Schüler zugegangen. So, weißt du? Also ich glaube, dass das insgesamt ein großes Problem in der Pädagogik ist, dass den Kindern vermittelt wird, so wehr dich. Wird missverstanden im Sinne von wehre dich, wenn du angegriffen wirst, so mach einfach alle nieder, bevor sie dich niedermachen. Ja. Und ich glaube, dass viele Eltern gar nicht in der Lage sind, ihre Kinder auch nur annähernd realistisch zu sehen. So. Ja. Ist auch schwierig wahrscheinlich, ja. So wie man Menschen, die man liebt, halt schwer realistisch sehen kann oft. Aber bei Kindern ist es, glaube ich, immer noch mal, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Eltern, die nicht in der Lage sind zu sehen, zum Beispiel, wenn ihr Kind sich wie ein Schwein verhält. So. Ja. Können sie einfach nicht.
Das ist schön. Fällt dir auf, dass wir diese ganze Episode lang über Kinder und Elternsein reden, ohne irgendwie selber überhaupt Ahnung davon zu haben?
Ich weiß ja nicht, Reini. So, du warst letztens verschwunden in der Zeche. Ich glaube ja schon, dass du den Samen bereits gepflanzt hast. Ist das Thema angesprochen worden?
Was?
Ja, bei euch.
Kinder.
Baby. Ja, jetzt seid ihr verheiratet, jetzt muss das Kind wenigstens nicht in Sünde zur Welt kommen.
da haben wir vorher auch schon mal drüber gesprochen. Ja, mal gucken. Das ist so, ne? Hat ja Zeit, wenn man will und so.
Wie Zeit? Wie alt ist deine Frau?
Ich glaube, warte mal.
Was?
Nein, meine Frau ist ein Jahr jünger als ich.
Das wirst du so billo rausschneiden, du kleiner Schwanz. Ne? Das wirst du auf jeden Fall. Weißt du, was das Allergeilste an deiner Hochzeit war, Reinhard?
Was
das
denn?
Das Allergeilste. Der geilste Moment der ganzen Hochzeit war, als wir von dem Schiff runterkamen und ich deine Frau angucke.
Das war witzig.
Und zu ihr sage, wo ist denn eigentlich dein Ex-Freund? Und damit meinte ich in der logischen Folge, dass du natürlich jetzt ihr Ex-Freund bist, weil du bist ja jetzt ihr Ehemann.
Ja.
Und sie dreht sich um und sagt, da, und zeigt auch so einen riesigen Typen mit einem Baby im Arm und einer kleinen asiatisch-stämmigen Frau. Und ich gucke sie an und sage, was? Und sagt, das ist mein Ex-Freund. So, wie, das ist dein Ex-Freund? Und sagt, ja, das ist mein Ex-Freund. Wo ist Reinhard? Ach so, Reinhard! Was für eine völlig abstruse Situation. Darf ich kurz die Frage stellen, warum ihr Ex-Freund bei eurer Hochzeit war?
Weil die immer noch sehr gut befreundet sind.
Crazy shit.
Ja. Das, wir sind auch.
Wie erwachsen ist das denn?
Wir sind auch auf. Also, der heiratet nächstes Jahr und da sind wir auf der Hochzeit eingeladen. Das wird witzig.
Crazy shit.
Ah.
Die haben es echt hingekriegt, weiter befreundet zu sein?
Das, aber da kenne ich mehrere Paare, die das gut hinbekommen haben.
Kann du nicht? Ich mir nicht vorstellen. Nee, niemanden.
Echt nicht?
Kenn niemanden, nein. Nur so Pseudo, weißt du, die ersten 6 Monate, so, ja, wir bleiben Freunde, bla bla, auf jeden Fall aus allen Gruppen gelöscht, nie wieder miteinander gesehen. Niemals, auf gar keinen Fall, wir haben gefickt, nein.
Das ist, ach, bist du nachtragend.
Ich würde mir das für mich und meine Frau auch wünschen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Rucksack aus emotionalem Ballast, Erinnerungen und Gefühlen, die man füreinander hatte, sich problemlos übertragen lässt in, lass uns einen Kaffee trinken gehen. Also dafür muss die Nummer schon komplett emotionslos ausgelaufen sein. Also das muss dann, da muss eine Beziehung dann schon wirklich enden, dass beide eines Morgens nebeneinander mitliegen und sagen, hör mal, ich mag dich voll gern, aber es passt nicht. Und dann sagt der andere, ja, ich mag dich auch voll gern, aber es passt halt nicht. Und dann kann man befreundet sein. Aber bei dem, was ich als richtige Liebe, also als das, was ich definiere, was ich empfinde für meine Frau und so, kann ich mir nicht, ich kann mir vorstellen, danach respektvoll und gut mit ihr umzugehen. Aber nicht nur vorstellen, das wird so sein, falls es jemand so ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, mit ihr irgendwie einmal in der Woche mich zum Netflixen zu treffen. Echt nicht.
Also das,
ich wüsste also, nicht, wie ich das machen sollte.
Ich könnte das nachvollziehen. Also das weiß ich nicht, aber da sind Menschen unterschiedlich, glaube ich einfach.
Komisch, dass keine Ex-Freundin von dir anwesend war, Reinhard.
Ja.
Diese.
Ja, aus den Hunderten.
Aus den Hunderten von Frauen. Naja, deine linke Hand war da. Jedenfalls. Ja, du musst deine Ex-Freundin, winke, winke, egal. Reini, ich glaube, wir sind schon wieder durch. Es war wieder ein sehr schönes Zusammentreffen.
Reicht. Es ist diesmal niveauloser gewesen. Sehr schön.
Ja, was?
Ja.
Oh Gott sei Dank. Ich habe schon Sorge, dass das hier zu niveauvoll wird. Aber das ist ja die Magic, die Alliteration am Arsch ausmacht. Dass wir durchaus über ich wurde in der Schule fast erwürgt und Reinhard wichst sich einen im Abstand von ungefähr anderthalb Minuten reden können. Ne,
das haben ja auch mehrere Leute gesagt. Wir können schön ernsthafte Themen reden und danach über Conny Dax.
Wobei wir bei dem heute angefangen haben.
Ja, das stimmt. Das
Shoutout stimmt. An Conny Dax, du bist der Beste. Danke, dass du das so lange durchziehst, Bro. Ja, wir sind sehr stolz auf, wir sind stolz
da ist so,
auf dich.
Da ist so viel drin in dem Satz. Ne? Danke, dass du das so lange durchziehst, Bro. Das ist
ich muss das gleich jetzt mal googeln, ob der
großer
wirklich noch
Fan.
Am Start ist. Großer Fan, Reini. Wir gucken mal, wessen Geburtstag zuerst stattfindet, ob wir uns gegenseitig beschenken mit Conny. Ich weiß, warum da Stroh liegt. Würdest du dich freuen, wenn der kommen würde?
Ich fänd es, ja, ich fände es sehr, sehr witzig. Warte mal, gibt's, guck mal, Conny Dax IMDb. Dann schauen wir doch mal, was...
IMDb?
IMDb, ja.
Der ist in der International Movie Database?
Ja, ist er. Was haben wir denn da? Ja, guck mal, 2016 bis 2018 hatte er noch so großartige Filme wie Bumsbüro, Gruppensex an Weihnachten. Platin-blossende deutsche Sekretärinnen.
Gruppensex an Weihnachten. Ja. Also Gruppensex reicht nicht, sondern sind Sie nicht dieser Mann aus Gruppensex
an Weihnachten?
An Weihnachten? Er sagt, ja genau, das bin ich. Alter, Gruppensex an Weihnachten.
Sondern dann war er noch in der Serie.
Ist das die Christmas Edition oder so?
Ja, weiß man
dann,
ich nicht.
Weißt du, also am ersten Weihnachtsfeiertag gucken wir immer alle gemeinsam Der kleine Lord und am zweiten genau, Tag dann Gruppensex an Weihnachten.
Welche Version denn von der kleine Lord? er war auch noch zu Gast im Bumsbus.
Oh Gott.
Dann hat er noch den Film Deutsche in ihren 40ern.
Deutsche? Das könnte aber auch eine Art Doku sein, oder?
Ja, stimmt.
Ein trauriger Plattenbaum in Lichterfelde. Deutsche in ihren 40ern.
Er scheint tatsächlich noch... tatsächlich noch aktiv zu sein. Das war hier noch. Deutsche Teenies Exklusiv 3, der Professor.
Ist das seine Rollenbeschreibung?
Nee, das ist der Filmtitel.
Der Professor.
Der Professor. Die Höllenstute.
Oh Gott. Okay,
ja, er ist immer noch, also wie es aussieht.
Wird denn sowas noch produziert eigentlich?
Ja, anscheinend.
Ja, aber in Zeiten des Internets muss doch keiner mehr Pornofilme auf DVD pressen und den Namen geben, nee, oder?
Nee, vielleicht, also das könnten ja auch irgendwie Internetproduktionen sein. Also hier sind auch noch irgendwie bei der IMDb jetzt keine Filme, sondern so einzelne Szenen aufgeführt.
Oha. Kannst du mir nicht mal die komplette, komm, zum Abschluss jetzt liest du uns einfach einmal die komplette IMDb-Database-Eintrag von Conny Dax vor, vom ersten bis zum letzten.
Das würde ich gerne machen, aber es geht bis 96 zurück und das ist ein bisschen zu lang.
Reini, gib sie uns alle, okay, jetzt.
Guck mal, was haben wir denn hier? Wir haben Rockbitches, Notgeile Furien, Haus der Freuden, Hasenhimmel, Berliner Lust, geile Feten, Lustkauf, Lust und Laster, Straßenflirts 32, pure Lust, kleine Huren hart genommen, Transenlust, der Pornopraktikant, der Tagträumer, der Männerstrich, heiße Schenkel, Faust und Sex, die verhängnisvolle Wette, Faustfucker, heiße Löcher, hart von 0 auf 100, Schulmädchen im Reifetest, Models auf die ganz harte Tour, Kiras Gruppenbesamung,
oh Gott,
Kabarett der Lust, Anales Casting 5.
Oh, den habe ich nicht gesehen, ich habe nur 1 bis 4 geguckt. Sehr geil. Ich hoffe, wir haben am Ende geheiratet.
Oh, das hier könnte der sein, wo der Dialog heute raus war, ich weiß es aber nicht. Rotzfreche Internatsgören.
Oh, Saft, yes, sir.
Warte, Saftpresse Studio M. Fickluder unterwegs im WWW. Warte mal, ich scroll mal zu den 90ern.
Unterwegs im WWW, ey, oh Gott.
Familie Flodder.
Familie Flodder.
1 bis 5.
Er hat sie alle gemacht.
Teenie-Exzesse 46, Spermaquellen. Diskutinis, extremes Fickvergnügen.
Rainer, mit deiner Stimme vorgelesen, ist das so lustig.
Teenie-Exzesse 42, heiße Kolben. Teenie-Exzesse 43, heiße Feger.
Was gibt's denn noch? Heiße pneumatische Stangen oder was?
Dinner for Two.
Ernsthaft?
Abschlussklasse 3, Wild and Wet, Uromania.
Oh Gott.
Lederschlampen. Mm. Mädchen vom Lande. Die Anmacherin C, junge Brüste, kleine Schlitze. Ich bin so froh, dass wir einen explizit Podcast haben.
Oh und Gott. Mir hat letztens jemand erzählt, dass er es immer mit seinen Kindern im Auto hört. Und ich habe gesagt, Alter, wie weit seid ihr denn? Und er so, Folge 3. Ich sage, ja, dann hört ihr jetzt damit auf.
Oh warte mal, noch drei schöne zum Schluss. Diabolische Geschwister, wo wir vorhin bei Marmorstein und Eisenbricht waren. Marmorschwanz und Sandmösen. Aber wo war der... Ich weiß ja nicht, also ist ja schon fast schlimm, das hier vorzulesen, ne? Mit der Faust im Arsch.
Ist das nicht von Dwayne The Rock Johnson? Oh Gott.
Oh
mit
Gott.
Der Faust im Arsch macht sonst nur Sascha Grammel. Oh Gott, Reini. Oh. Oh.
Ich glaube, es reicht, oder?
Ja, ich glaube, es reicht.
Es reicht.
Auf Wiedersehen.
Macht's gut.
Oh Gott, Reini, ey. Tja, da sind wir schon wieder, ihr süßen Mäuse.
Und wir haben schon wieder die Musik vergessen.
Wir haben schon wieder die Musik vergessen. Es ist, Reini, ey.
Ein Trauerspiel. Profis, ne?
Ja, einmal das mit Profis. Ich hau mal einen raus, der wirklich total easy ist, weil das natürlich eine Weltband ist. Ich beschreibe sie dir. Zwei Brüder, die größten Arschlöcher des Planeten sind, aber trotzdem ein paar der schönsten Songs aller Zeiten geschrieben haben.
Oasis.
Ich spreche von, ja, danke. Ja, es ist einfach, ja. Ich habe wirklich mal die Tage mal wieder, habe mich durch die Diskografie von Oasis gehört, das sind solche Bastarde, ne? Also es ist einfach, der Wikipedia-Eintrag mit Ausfällen von Liam Gallagher ist 3 Seiten lang. Das sind solche Arschlöcher, die Typen, die sind so unangenehm. Jetzt hat Liam Gallagher bei Twitter die Frau seines Bruders mit dem Tod bedroht letztens. Was ist mit denen nicht okay so? Und du hörst die Musik und denkst so, wie konnten diese beiden Vollschwänze so geile, und ich spreche hier nicht von Wonderwall oder so, sondern die in den 90ern haben die nicht nur 10 Songs, sondern 30, 40 Lieder hingelegt, wovon jedes geil ist. Und ich möchte jetzt gerne 2 Songs empfehlen. Erstmal Supersonic von, natürlich von Oasis. Und dann hätte ich gerne noch auch aus der Ecke History von The Verve. Auch ein wunderschöner Song, der vor 2 Jahren remastered wurde. Könnt ihr beide mal einschmeißen, hau ich gleich direkt auf die Alliteration am Arsch Playlist und Reini, jetzt du.
Ich empfehle mal was aus den 90ern, schlimme Musik aus den 90ern, Sonic Empire von Members of Mayday.
Was ist das? Nein, Techno?
Ja.
Ach, Reini.
Also Sonic Empire war ganz gut. Das konnte man sich tatsächlich ganz gut anhören damals.
Ist das nicht, ja, das muss ich aber mal einmal anhören, bevor ich bereit bin, das auf
ja, muss er auch nicht.
Nein. Members of Mayday.
Mir ist nichts Besseres gerade eingefallen.
Sonic Empire, warte, ich glaube, ich kenne das aber noch.
Ah, oh, hier, ansonsten, Fatboy Slim.
Fatboy Slim, okay. Was von Fatboy Slim?
Wie ist das nochmal? Power of Choice?
Power of Choice. Weapon of Choice.
Weapon of Choice heißt es, genau. Super gut.
Okay, die beiden Sachen kommen auf die Liste.
Moment, ich wollte aber eigentlich was anderes empfehlen.
Aber du hast doch gerade schon Sachen
empfohlen. Ja, aber ich habe, okay, dann beim nächsten Mal.
Nein, mach. Doch, jetzt stell dich an, du kleine Schlampe.
Eine Band, die ich empfehlen möchte, die auch hin und wieder ganz gute Musik macht, ist LCD Sound System.
Ah, die kenne ich auch. Erstaunlich, Reini, das sollte man nicht totale Kackscheiße auf die Liste machen.
Hallo? Sonic Empire?
Ja, gut, hast du recht. LCD Sound System. Was? Ja. Dance Yourself Clean?
Ist mir egal, ich lasse davon gelegentlich mal immer irgendwas laufen. So.
Okay, kommt jetzt drauf, ist da.
Sehr schön.
Ja, dann jetzt fass dich nicht an, geh schön mit den Händen über die Tischdecke ins Bett und schlaf schön.
Ja,
vergiss es.
Ciao.